Das ist nach wie vor eins meiner großen Probleme auch übrigens im Zusammenleben mit mir. Also ich nehme wirklich nichts von dem, was ich tue, besonders wichtig. Und glaube, dass jeder, der in einer ähnlichen privilegierten Situation wie ich aufgewachsen bin, in Deutschland mit einem Abitur, so wie ich jetzt eben so eine Durchschnittskartoffel bin, jeder kann das erreichen, was ich erreicht habe.
Yo, yo, yo. Hallo Katharina.
Hi. Olli, du bist in Austin, habe ich gerade gelernt. Ich dachte, du bist in Köln. Was machst du da?
Ich bin auf der South By, wenn ich nicht gerade podcaste, höre ich mir tolle Konferenzen an. Und eigentlich wäre unser Gast ja auch hier gewesen heute.
Ah, ja.
Unser Gast ist nämlich Paul Rübke heute. Und sein Auftritt ist aber irgendwie gecancelt worden, abgesagt worden. Deswegen ist er nicht und ist uns live zugeschaltet gewesen. Du hast dich ja wahnsinnig auf das Gespräch gefreut. Sag mal, wie war es für dich?
Ja, total. Ach, ich fand es total nett. Ich finde, Paul Rübke ist irgendwie so eine omnipräsente Figur in Deutschland, in dem Feld, in dem wir ja auch arbeiten, ne? Also in den Medien. Und deshalb fand ich es einfach total nett, ihn zu interviewen, mit ihm zu sprechen. Und es ist ja oft so, dass man gerade bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, irgendwie sich so ein Bild von denen macht vielleicht. Und dann manchmal, wenn man sie dann wirklich in real life trifft, ein bisschen davon enttäuscht wird. Und das war bei Paul gar nicht so. Ich dachte, er ist bestimmt ein ultra netter Mensch, weil ich das schon von voll vielen Leuten gehört habe. Und er ist wirklich ein ultra netter Mensch. Wie war das für dich? Du kennst ihn ja schon länger. Du hast ihn jetzt, glaube ich, ja, und er war zum dritten Mal bei Wunderbar Together zu Gast. Er ist jetzt ganz offiziell unser Stammgast. Wie fandest du das?
Ich fand es mega, weil er uns einfach so viele Sachen erzählt hat aus dem Nähkästchen. Er fragt ja selbst in seinem Podcast immer, was sind die Erfolgsgeheimnisse von seinen Gästen. Er hat uns sein Erfolgsgeheimnis genannt. Er hat uns auch erzählt, wie er es geschafft hat. Die ganze Geschichte hinter diesem Kalender von Valtteri Bottas, also diesem Nacktkalender von Valtteri Bottas. Ich fand die Geschichte so crazy. Ich habe jetzt aber auch ein schlechtes Gewissen, weil ich glaube, er hat offiziell seinen Flieger verpasst.
Ich hoffe nicht, aber ich bin auch ganz nervös. Ich hoffe, dass er dir gleich so eine erlösende Nachricht schreibt von wegen Sitze im Flieger, alles ist gut gegangen. Viele Grüße, bin jetzt auf dem Weg.
Weil Paul war irgendwie so nett, dass er Overtime mit uns gemacht hat und sagte so, ja, ich brauche 11 Minuten zum Flughafen, aber das ist in einer halben Stunde. Also schauen wir mal, ihr erfahrt es in den Shownotes. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in den Podcast und vielen lieben Dank, Katharina, dass du bei Wunderbar Together dabei bist. Das macht einfach mega viel Spaß mit dir.
Es ist immer ein Fest und ja, dieses Gespräch war es auch. Viel Spaß mit Paul Rübke.
Heute zu Gast, und zwar zum dritten Mal, ein besonderer Freund des Hauses, Paul Rübke. Herzlich willkommen, Hallo. Lieber Paul.
Was ist das? Ist es dann ein Hattrick? Ist das ein Lupenreiner? Den Lupenrein wäre ja dreimal hintereinander direkt, oder?
Es ist ja, auf jeden Fall Rekord.
Wirklich? Oh, kriege ich dann so eine Plakette?
Ich glaube schon, oder Olli?
Ja, eine Plakette, ein Badge.
Naja, YouTube verschickt ja, hast du das gesehen, dass Mr. Beast für 100 Milliarden Abonnenten, keine Ahnung, so den absurdesten Award gekriegt hat von YouTube. Shopify macht das auch. Da kriegt man so ein absurdes Bestellformular, wenn man 100.000 Order absolviert hat über Shopify, darf man sich so ein silbernes, wie so eine Einkaufstüte, so ein Award kriegt man quasi, muss man sich aber selbst bestellen. Also man kriegt dann so einen Link, dann sagen die, du bekommst jetzt diesen Award, aber du musst ihn bestellen, für 0 Euro so einen gesamten Bestellvorgang auslösen. Ist ein bisschen weird, aber ein bisschen stolz war ich auch drauf. Was kriege ich denn bei euch? Gibt's denn, also eine Plakette hätte ich schon gern, irgendwas Physisches.
Ich überlege mir was. Du kriegst irgendwas geschickt, was, ich muss mir das noch überlegen. Vielleicht irgendwie mal, bist du gerade wieder auf Fleisch oder bist du noch vegan unterwegs? Irgendwie was Deutsches.
Ja, seit 3 Tagen esse ich wieder Fleisch. Und ja, aber nicht nur. Also viel Fleisch esse ich nicht, aber ein bisschen Fleisch esse ich, ja, gern.
Dann schicke ich dir aus Bochum, gibt's die beste Bratwurst ever. Und die schicke ich dir. Ja.
Jetzt, okay, da wow. Kann ich dir aber gleich mal sagen, es gibt Nahrungsmittel zu mir nach Amerika schicken. Oh, das ist genau eine einzige Lösung. Du musst es tarnen als Geschäft und über UPS. Es gibt ja so komische Stores, wo man hingehen kann und dann verschickt man quasi mit unterschiedlichen Diensten. Und UPS ist der schnellste, verlässlichste und am wenigsten kontrollierteste Schmuggel-Nahrungsmittel, auch wenn du, keine Ahnung, vielleicht gibt's ja mal Kokain, was du verschicken willst oder sowas. Dafür ist, glaube ich, auch UPS der Beste.
Vielleicht finden wir ja was, was nicht auf dem Weg vergammelt und dann irgendwie in einer ganz neuen Form bei dir ankommt.
Ja.
Das oder, das bringt uns auch zu der nächsten Frage, wir besuchen dich einfach mal, weil uns ist eine Sache aufgefallen, Paul, dass du unglaublich viel Besuch aus Deutschland bekommst. Vor allem für deinen Podcast, Alle Wege führen nach Ruhm, großartiger Podcast. Und wir haben uns gefragt, wohin führst du deine Leute immer aus, dass sie immer wieder kommen?
Also so viel. Als grundlegend bin ich jemand, der gerne Besuch hat. Jetzt wird es ein bisschen, also ich bin an einem Punkt, ich bin ein 43-jähriger middle-aged Man, dessen größtes Problem irgendwie ist, was ist sein nächstes Hobby auf eine Art. Also Retired Photographer habe ich hingeschrieben in meine Insta-Bio, das fasst das ganz gut zusammen. Hab viel, viel Glück gehabt, nehme das aber durchaus auch wirklich auch als großen Erfolg wahr, wie so meine letzten 10 Jahre waren, und will das aber teilen mit Leuten. Also ich merke sehr deutlich, dass mir, wenn ich irgendwas, wenn was gut klappt, wenn was erfolgreich ist, dass ich das meistens mit anderen Leuten teilen will, und so erwische ich mich auch immer wieder, dass mein, ja, ich nehme das schon, und das, also ich stotter so rum, weil das ja als Deutscher manchmal ein bisschen schwierig ist, so zu formulieren. Mhm. So, ich bin natürlich stolz drauf, wo ich wohne, wie mein Büro so ist, dass 300 Meter weg von meinem Wohnhaus, so eine komische Fantasy Factory am Pacific Coast Highway. Und das finde ich alles total geil. Bringt mir aber alles nichts, wenn ich es nicht teilen kann mit Leuten. Mhm. Dementsprechend freue ich mich darüber, dass sehr viele Leute immer wieder zu Besuch kommen und ich das mit denen teilen kann. Und ich glaube, wir sind jetzt nicht die schlimmsten Gastgeber, meine Frau und ich, weil wir sehr gerne kochen, weil wir wirklich sehr viel Energie und wir finden es sehr, sehr gut, wenn Leute einen guten Abend bei uns hatten. Und deswegen kommt der ein oder andere auch mal wieder danach, dann sagen wir es mal so.
Okay.
Das heißt, alle deine Gäste dürfen mit dir ins Casa Ripki, könnte man das doch auch nennen, oder? Das finde ich irgendwie schön, die Vorstellung.
Zu mir nach Hause, ja, ja. Ja, ja, ich bin da ganz offen. Also wir sind ein sehr, sehr offenes Haus. Und also vor allem müssen sie alle erstmal ins Eisbad, was das Härteste, glaube ich, ist, weil manche Leute echt so, oh, Paul, lass mich mal in Ruhe. Ich bin ambitionierter. Auch das ist ja inzwischen eher eine Internetverarschung, dass man überhaupt irgendwas mit Eisbaden zu tun hat. Aber ich stehe dazu, ich bin gerne ein Meme. Ich bin auch quasi, ja, cringe-mäßig am Start mit Eisbaden. Ich mag das sehr. Ich habe ein sehr kaltes Eisbad mit 3 Grad kaltem Wasser. Kälter geht's fast gar nicht. Und das ist wirklich hart. Also wenn ihr dann zu Besuch kommt, müsst ihr als allererstes ins Eisbad und müsst damit euch sozusagen dann das Mittagessen verdienen im Casa Ripki. Ja.
Auch sehr gesund, dieses Eisbaden, ne? Also Trend hin oder her. Es scheint sich irgendwie gut auf Körper und Geist und so auszuwirken. Wir hatten letztens Ariane Sommer zu Gast bei uns, bei Wunderbar Together. Und die beschäftigt sich mit irgendwie Biohacking und damit, wie man jung bleibt. Und sie hat wirklich alles ausprobiert. Wirklich, ich glaube, alles, was es gibt. Aber sie hat gesagt, Eisbaden, das macht sie nicht nochmal. Das war ihr irgendwie zu krass. Wie lange schafft man das so?
Wegen dem Effekt oder wegen der...
Nee, weil es also, es war einfach zu kalt.
Ach so, okay. Ja, es ist ja eine relative. Also wir gehen immer 3 Minuten. Ich glaube, das ist das Einzige, zumindest wenn man Huberman glaubt, was halbwegs klinisch erforscht ist, dass es da wirklich einen Effekt von gibt. Mhm. Alles, was dann länger ist, ist medizinisch wie auch inhaltlich, glaube ich, Quatsch und führt dann irgendwann nur, also letztens war Lola zu Besuch, die wollte dann unbedingt 28 Minuten da drin sein. Die hat dann schon erste Unterkühlungszeichen, glaube ich, gemacht. Und ich habe auf sie eingeredet, dass sie da bitte rauskommen soll, weil ich da nicht so viel Bock habe, dass irgendjemand in meinem Eisbad erfriert. Das habe ich nicht so gern, aber also ist sie auch nicht. Aber ehrlich gesagt ist die erste Minute die härteste. Und danach wird schon recht schnell einfacher. Minute 2 und Minute 3 ist easy. Aber die erste Minute ist wirklich scheiße. Und ich würde schon echt, nach den 3 Minuten taufe ich euch dann auch, wie so ein mit dem Wasser nochmal über den Kopf. Manchmal kriegen Leute dann auch einen neuen Namen bei mir. Aber ich führe euch da schon auch durch, wenn ihr dann zu Besuch kommt, weil so ganz, wenn man so ganz lapidar und nebenher und ich probiere es mal und guck mal, was passiert, dann bricht man das ab, glaube ich, weil es ist ein sehr großer Willenstest in der ersten Minute. Es sind echt auch klare, nervliche, animalische Züge, die einem da gesagt, also da gibt es sehr viele Signale, die der Körper sagt, geh da raus jetzt, du Vollidiot. Lustig hin oder her, das macht keinen Sinn, du stirbst hier. Und dementsprechend braucht man da vielleicht manchmal ein bisschen Hilfe. Aber wir machen das seit langer Zeit. Ich sehe das so ein bisschen. Mein Berufsalltag ist zu 80% in Deutschland. Mhm. Das heißt, für mich ist an der West Coast lebend ja durchaus die ersten 4-5 Stunden sind relevant des Arbeitstages. Ich stehe um 6 Uhr auf. Mach dann da so Eisbad und Zeug und was auch immer ich jeweils vorhabe und bin 7 Uhr, manchmal spätestens 8 Uhr im ersten Call, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, amerikanische Zeit, vielleicht manchmal noch 11 Uhr und dann ist auch vorbei. Aber das Eisbaden ist eigentlich der spielentscheidende Punkt, dass ich sehr viel kognitiv klarer bin, als wenn ich das nicht mache. Also so, ich bin viel mehr am Start, ich kann viel klarer denken. Es ist schon auch so ein bisschen was, na gut, jetzt hat man den Tag angefangen, jetzt hat man das mal hinter sich gebracht, was soll jetzt noch kommen? Also ich will jetzt gar nicht esoterisch werden, aber es hat auch was mit dem Kopf zu tun, was man da macht. Und das Körperliche ist unbestritten, dass man sowohl mehr Kalorien verbrennt, weil man danach ja wieder aufwärmt, also nicht direkt danach duschen gehen oder in einen Jacuzzi oder sowas, sondern langsam selbstständig wieder hochfahren. Die Abwehrkräfte werden natürlich gestärkt. Es schüttet, glaube ich, ähnlich viel Endorphine aus wie Kokain. Es gibt ein paar Sachen, die da wirklich sehr, sehr schön sind. Und ihr werdet da Spaß haben, wenn ihr vorbeikommt und bei mir ins Eisbad geht. Ja.
Also es ist jetzt damit quasi festgeschrieben. Wir haben es alle gehört. wir besuchen dich und gehen ins Eisbad. Wobei, Olli, ich glaube, du hattest auch im letzten Podcast angekündigt oder zumindest gefragt, ob du mal mit Paul surfen gehen kannst. Ist es jetzt eigentlich in der Zwischenzeit, hat es stattgefunden, euer Surfdate?
Noch nicht, aber das müssen wir unbedingt machen. Aber ich sehe Paul gar nicht so viel auf dem Surfboard mehr, sondern eigentlich hauptsächlich auf dem Fahrrad oder laufend.
Ja.
Momentan, Surfkarriere ist vorbei oder was?
Die hat nie richtig angefangen, muss man ja nach wie vor auch sagen. Also es ist wirklich... Das eine Manko bleibt dabei, inzwischen sage ich relativ klar, das hat auch ein bisschen was mit dem beruflichen Alltag zu tun, weil es ja schon ein Vormittagssport hier ist. Also wenn man jetzt ernsthaft zwischen 6 und 9 nochmal 3 Stunden surfen geht, dann das ist dann, wenn ich wirklich retired bin. Und bei mir, ich schäme mich nach wie vor wie ein kleines Kind, wenn ich da allein rausgehe. Das ist einfach, ich kriege das allein nicht hin. Also ich schaffe das einfach nicht. Also ich bin echt, ich gehe da raus und schäme mich. Ich bin so schlecht da drin. Wenn ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde angepaddelt habe, dann kriege ich gar nichts mehr, weil ich gar keine Power mehr habe. Das ist wirklich für mich nach wie vor einer der frustrierendsten Sporterlebnisse. Natürlich ist es geil, im Wasser zu sein. Natürlich ist es auch geil, so zu viert oder zu fünftes zu machen. Das machen wir auch immer noch. Und dann geht's auch schnell nach einer Woche. Und ich bin ja eher so Longboard-mäßig, dass ich komme schon auf eine Welle hoch, aber so, dass man das Surfen nennen kann, da bin ich wirklich atomweit von weg und ich glaube, das wird auch nichts mehr. Insofern, vielleicht gehen wir erstmal laufen oder Radfahren und Eisbaden auf jeden Fall. Aber also ja, Olli, ich meine, die Frage ist, ich bin hier. Du hast große Töne gespuckt. Ja, ja, ich komme vorbei. Und ich treffe dann immer relativ viele Freunde von mir aus der Fotobranche, aus der Autobranche. Mhm. Die sagen dann alle, ach, ich habe mich mit Olli getroffen, der ist gerade in L.A. Für mich hat er Zeit gehabt. Mein Telefon hat nicht geklingelt. Also ich sag's, wie es ist. Ich habe dich zufällig in Berlin auf der Straße oder in München, wo haben wir uns zufällig gesehen?
In Köln.
In Köln auf der Straße gesehen.
Ja.
Es liegt an dir, nicht an mir.
Du hast vollkommen recht. Ja, ich klopfe auf Holz. Ich bin zum zweiten Mal Papa geworden. Das ist keine Entschuldigung, aber ja. Okay, pass auf. Wir müssen restart. 1,5 Jahre ist es her, da haben wir das letzte Mal gesprochen. Und ich weiß, in den 1,5 Jahren habe ich es nicht geschafft, aber ich werde es schaffen.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with award miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcard to learn more. For members in the US, the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 60,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Economy round trip to Europe.
Wir haben einen internen Slack-Channel, Katharina, Felix und ich. Und da hat der Felix vor ein paar Wochen, war das, hat er gesagt, guck mal hier, Bild-Zeitung. Es gibt eine Playmobil-Figur von Paul. Direkt. I guess we have to have him back. Und das war, glaube ich, zu deinem Geburtstag ist diese Playmobil-Figur rausgekommen. Ich glaube, da reißt du dich ein. Bei Peter Maffay hat eine bekommen, Mozart, Angela Merkel.
Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Jetzt, da muss ich kurz korrigieren. Ja, der wenn wir jetzt hier schon angeben sind, dann kann ich das auch anders sagen.
Okay.
Es gab diesen einen Artikel darüber, die haben das recherchiert und zumindest aus dem Hause Playmobil kam die offizielle Information, dass ich der dritte Deutsche bin, der eine eigene Figur hat.
Okay.
Und diese Geschichte erzähle ich hier gerne in meinem amerikanischen Umfeld und sage dann meist so, naja, guck mal, das ist schon ganz geil, dass es mich jetzt, Kinder können jetzt mit mir spielen und dann sagen alle, ja, okay. Und dann sage ich, guck mal, ich bin der dritte Deutsche, der das geschafft hat. Und dann sage ich immer den ersten Deutschen. Das ist nämlich Martin Luther immerhin. Also
okay.
Versuche ich den Amerikanern zu sagen, ja, hier so Bible und bla 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 und so. Und dann sagen fast alle und wirklich leider erschreckend viele, ah, und die zweite ist bestimmt Hitler, oder? Und ich sage, sag mal, hackt's bei euch oder was? Also in wirklich sehr vielen Vorstellungen, wirklich schon mehrfach genau so passiert. Zumindest denken manche Amerikaner, dass es gegebenenfalls im Hause Playmobil einen kleinen Adolf Hitler gäbe, mit dem man spielen wollen würde. Und ich weiß, es ist jetzt hier sehr dünnes, ich meine, hackt's komplett.
Ja,
oder
ja,
was?
Das geht gar
und
nicht.
Also der was zweite ist dann? Peter Maffay. Sag mal, spinnt ihr? Also versucht denen das zu erklären, aber also ich habe dann wirklich, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe schon lange Diskussionen darüber auch geführt und dann ist meist die Antwort, naja, aber frag mal 100 Amerikaner, da werden dir 99 sagen, der berühmteste Deutsche ist Adolf Hitler. Und ich sag so, boah, Alter, das, also dann weiß ich gar nicht mehr, was ich, also ich werf den Ball mal zu euch. Was sagt man da?
Ich würde sagen, der berühmteste Deutsche ist Dirk Nowitzki, hätte ich jetzt in der neuen
Seite auch gesagt.
Hätte ich tatsächlich gesagt. Und ich finde, es geht gar nicht. Ich frage mich vielmehr, wie kam es dazu, dass du so eine Playmobil-Figur bekommen hast? Das musst du jetzt mal sagen.
Da arbeitet irgendjemand, der Podcast-Fan ist, glaube ich. Und der hat mich gefragt, wollen wir das nicht machen? Und dann habe ich gesagt, ja, sofort. Und dann hat das aber einen sehr langen Vorlauf. Und die haben das dann, also da gab es dann einen Prototypen, den gab es auch schon recht lang, den musste ich immer geheim halten. Und es war dann aber schon so, dass, weiß gar nicht, also so ich habe dann irgendwann gesagt, das wäre doch saulustig, wenn wir das zu meinem Geburtstag releasen, dass ich so, also ich denke dann eigentlich eher in Geschichten relativ schnell und dachte mir, naja, guck mal, da gehe ich hin und mache das Paket auf und dann ist da eine Playmobil-Figur von mir selber, das finde ich irgendwie schön dumm und passt gut in die Geschichte. Und dann haben wir das da eingetaktet. Und was aber zwischendrin passiert ist, und das finde ich ganz lustig, ist, dass also diese Figur ist extrem erfolgreich. Mhm. Im Verkauf, in der Vorbestellung, ist der meist vorbestellteste Artikel des Jahres 2024.
What?
Die gehen ja mit so einem weltweit. Und das hat aber überhaupt gar nichts mit mir zu tun und oder mit irgendwie der Marke Paris oder was auch immer. Das ist ganz stumpf, das Fahrradfahrer und diese Katze, ach lustig, das sieht doch irgendwie da, einfach auch in Chile einen riesen Anklang gefunden hat und da sehr viele Leute das vorbestellt haben. Ich habe das versucht irgendwie zu claimen, habe gesagt, riesen Fanbase,
ja, ja.
In Argentinien vor allem und in Brasilien und ja, ja, hier in Australien bin ich auch riesengroß. Irgendwann haben die gecheckt, so sag mal, ich glaube einfach, der Artikel funktioniert. Und genau das zeigt sich jetzt auch, dass 99,9% den einfach mitnehmen bei Rossmann an der Kasse für 4,99. Die aber alle überhaupt gar nichts wissen mit mir und überhaupt gar nicht das irgendwie mit mir in Verbindung bringen, sondern das einfach nur einen lustig aussehenden Fahrradfahrer finden, den sie ihrem Neffen schenken wollen wahrscheinlich. Und deswegen, da habe ich Glück gehabt. Aber ich claime natürlich den Erfolg durch die Markenstrategie der Core-Marke Paris und der Neuausrichtung. Da können wir ein paar Bullet Points jetzt aufschauen.
Ich glaube, das Nächste, was du bekommst, ist dann so ein Emoji bei WhatsApp oder so, einen eigenen Emoji. Das wär doch...
Oh, bei Apple. Das wäre gut.
Ja. Das ist ja aber schon auch irgendwie jetzt Strategie hin oder her, irgendwie das letzte Erfolgskapitel in einer Geschichte mit ganz, 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 ganz vielen Erfolgskapiteln. Und du bist ein Mensch, der, so scheint es mir, jetzt gehen wir hier mal küchenpsychologisch direkt ganz weit in die Tiefe, sich immer wieder neu erfindet und immer wieder neue Dinge ausprobiert. Du hast schon gesagt, du bist Retired Photographer, du bist Unternehmer, du hast auch mal die Fühler in Richtung Moderation ausgestreckt oder moderierst. Dazu machst du Kollaborationen, eigene Projekte, soziales Engagement. Wie sieht es jetzt in diesem Jahr aus, in 2024? Welchen Kurs schlägst du da ein? Was steht so bei dir an?
Also ganz grundlegend ist es das, also ich freue mich sehr, dass ihr das zum Beispiel als Erfolg wahrnehmt. Ich finde es auch saulustig. Es ist nur, also die Playmobil-Figur zum Beispiel hat keinen finanziell, also da gibt es irgendeine Lizenzgebühr dafür. Die kriege ich in Form von Freifiguren. Also da gibt es keinen einzigen Euro, den ich irgendwie daran verdienen würde, so wirklich ernstzunehmend. Und es hat überhaupt keinen beruflichen Erfolg. Das ist einfach ein Kind in mir freut sich darüber. Und das ist dumm. Und genau
cool.
das ist das, was ich eigentlich auch die ganze Zeit mache, dass ich schon für mich gelernt habe, dass ich, das, was so viele Leute sagen und ich natürlich auch schon vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, das zeigt sich aber, je mehr Bock ich darauf habe, desto besser wird es dann auch. Und deswegen versuche ich mehr auf mein Bauchgefühl zu hören, auf was ich so Bock habe. Und zum Beispiel ist einer der absoluten, also die letzten Jahre war es eigentlich immer so, dass ich so unterschiedliche Projekte hatte. Und ich hatte einen Podcast mit Joko, ich hatte mit Materia dessen Videos Fotos, ich habe mit Fußballern Fotos gemacht, ich habe Kochen mit meiner Frau gemacht, ich habe Klamotten gemacht mit About You am Anfang. Und deswegen hatte das alles, jede Insel hatte so seine Berechtigung und hatte auch seinen eigenen Instagram-Account und seine eigene Kommunikation, seine eigenen Angestellten teilweise, die auf diesem Projekt gearbeitet haben. Und das habe ich Ende letzten Jahres erst im Kopf umgestellt und Anfang dieses Jahres, 2024, dann vor allem in der Struktur und in der Aufstellung auch der Leute, die für mich arbeiten, extrem verändert, dass wir da so, also wirklich ganz stumpf, und jetzt wird es wieder richtig dumm, aber wir haben einen einzigen Slide, an dem wir seit 3 Monaten arbeiten, der auch noch immer noch nicht fertig ist, wo mein Gesicht in der Mitte ist. Und das ist das Zentrum davon. Also, und da kannst du jetzt irgendein dummes Wortspiel mit Universum und Paul Ripkeyverse oder was auch immer machen. Aber wir haben einmal gesagt, naja, jetzt müssen wir einmal uns angucken und sagen, Paul, das ist das. Das ist der gemeinsame Nenner an allem. Und wir nehmen alle Zwischensachen raus. Also ich habe Buya Paris auf Instagram gelöscht. Ich habe AWFNR gelöscht. Und die hatten teilweise 80.000 Follower. Also es waren relevante Kanäle, die gut funktioniert haben. Mhm. Habe die aber alle rausgenommen und habe gesagt, ich rede. Und habe gesagt, Paul ist der gemeinsame Nenner. Und dann haben wir so ein bisschen versucht zu definieren, was macht Paul eigentlich oder was will Paul machen? Jetzt rede ich in der dritten Person, von mir ist ja schrecklich, aber trotzdem sitzen wir da und ich habe darüber nachgedacht, was will ich machen? Und das ist Geschichten erzählen, Erinnerungen schaffen, Community bilden, Pionier sein, also neue Sachen, vielleicht auch ein bisschen Spaß haben, Bauchgefühl. Dann haben wir im zweiten Ring so ein bisschen darüber diskutiert, was sind die Themen, zu denen ich was machen will, Fotografie, Kulinarik, Kalifornien, aber auch Sport, Achievement, Unternehmertum, da stehen all solche Sachen drin. Und im dritten Ring stehen ganz stumpf die Kanäle, auf denen wir das jeweils machen, also von Instagram über Podcast, über Newsletter, aber auch über Events, das ist auch ein Kanal, oder Podcast-Gast sein, wie jetzt heute, oder was sonst so passiert. Und das aber einmal klar auch visuell zu zeigen, also natürlich gehen wir auch ein bisschen in die Ironie, das ist aber so mein ausgeschnittenes Gesicht, was in der Mitte dieser Kreise relativ groß steht und so dumm wie es ist, das habe ich die letzten 5, 6 Jahre nicht gemacht. Da habe ich immer so gesagt, ich will da coole Kochhefte machen, ich will da einen coolen Podcast machen, ich will da Klamotten machen und genau, das ist ungefähr das, was ich im Jahr 2024 vorhab, ist alles ein bisschen mehr zu zentrieren auf mich, auf Paul. Und das, also ironisch und verarschend ist es natürlich, ja, auch kurz vor der Monarchie oder was auch immer, und ganz schrecklich so zu sehen und widerspricht auch ein paar Sachen. Also Trump hat es bestimmt auch schon mal so gemacht und da schüttelt es mich. Und aber gleichzeitig hat uns das ganz gut getan, in der Mannschaft, in der wir so, also wir sind 7 Leute, ne, und ich habe auch jemanden wieder zurückgeholt, wir haben, irgendwann kommt dann auch so der Punkt, wo man ein bisschen strukturieren muss und wo man, also bei uns gibt es zum Beispiel ein Board, wir sind weder eine AG noch was auch immer, aber wir haben Aufsichtsratssitzungen immer, das habe ich mir einfach so ausgedacht, das ist völlig schwachsinnig, aber das sind 4 Leute, mit denen ich inhaltliche Entscheidungen treffen will, mit denen ich richtungsweisende Entscheidungen treffen will, mit denen ich finanzielle Cashflow, was auch immer, Entscheidungen treffen will und nicht, wie viel Pullis wir jetzt bestellen oder welche Farbe das hat oder ob das Strickgarn 18X hat oder ob das Kochheft irgendwie mehr zum Thema Fisch macht oder so, sondern so wirklich wie halt so ein Aufsichtsrat. Und in diesem Aufsichtsrat sitzt zum Beispiel mit Bernd von Geldern jemand, der einfach, der arbeitet in Vollzeit bei Union Berlin als Geschäftsführer Vermarktung, glaube ich, ist er da oder sowas. Der muss aber einmal die Woche sich eine Stunde den Quatsch anhören, den wir so machen und trägt dann auch sehr viel dazu bei. Und das ist was, das haben wir intuitiv, glaube ich, davor irgendwann gemacht, die letzten 2, 3 Jahre, weil ich mit so Leuten immer telefoniert habe. Aber dass es so richtig jetzt einen Termin gibt mit einer Agenda, wo wir 1,5 Stunden das durchsprechen, das ist neu in meinem Leben. Das muss ich schon sagen.
Okay, das heißt, es geht vor allem darum, irgendwie die Marke Paul Rübke zu schärfen, aber um dich trotzdem noch ein bisschen mehr festzunageln, also auf Projekte oder so. Was machst du als nächstes?
Ja, da gibt es gar nicht so viel. Also so, ich mache reichlich wenig mit dem Fußballthemen, da habe ich fast alles. Das hat sich irgendwie nicht so gut angefühlt, EM im eigenen Land und 10 Jahre One Night in Rio. Da gab es so ein paar Sachen, die eigentlich dahin funktioniert hätten können. Also man hätte da irgendwas machen können. Das war für mich irgendwie so, irgendwas hat da nicht gestimmt. Also ich werde viel kochen dieses Jahr. Also gar nicht so viel Neues, muss ich sagen. Also es ist tatsächlich, ich mach Klamotten, ich werde kochen und ich mache einen Podcast. Das sind die 3 großen Sachen und dann mache ich mit einer wirklich tollen Automarke Porsche. Ich weiß nicht, Olli, kennst du die? Das sind die coolen Autos.
Nee, kenn ich nicht.
Die hübschen Autos, die sehr schön designten Autos.
Ja, die stehen eher in Konkurrenz zu AMG.
Sind das nicht die Zweitwagen? So die klassischen?
Genau. Normalerweise fährt man AMG, dann hat man als Zweitwagen hat man den Porsche, so wie Paul. Er hat ja in Wirklichkeit auch ein AMG.
Ich habe gar kein AMG. Bei mir steht kein AMG. Aber nein, also ganz grundlegend werde ich mit Porsche, ich habe ein paar externe Partner, mit denen ich Sachen mache, von der Rügenwalder Mühle über Porsche, über zwei, drei weitere, die da auch noch kommen werden, und mache meine eigenen Projekte. Mhm. Und werde aber dieses Jahr bestimmt ein Drittel der Zeit auch in Deutschland sein, weil ich nach wie vor viel in Deutschland arbeite. Zwei Drittel der Zeit hier in Amerika, wo ich lebe und privat sein. Und dann kommt eigentlich der große Schnitt, weil ich einen Green Card Antrag gerade mache. Und wir bisher immer auf einem, jetzt wird es ein bisschen bescheuert, aber also es interessiert, glaube ich, nicht so viele Leute, aber es ist ein E2-Visum, ein Investorenvisum, was einfach immer nur begrenzt war. Und das müssen wir jetzt einmal verändern, weil wir jetzt immer im achten Jahr sind und jetzt auch bleiben wollen. Und das führt aber dazu, dass ich nicht mehr reisen kann. Das heißt, ich habe da zumindest laut Anwalt eine bis zu 8 Monate lange Phase, wo ich nicht mehr, also ich kann schon raus aus Amerika, aber ich komme nicht mehr wieder rein. Mhm. Und das wird eine Veränderung, glaube ich. Da weiß ich noch nicht so richtig, was da passiert. Es gibt, während ich jetzt so rede, eine Sache gibt es tatsächlich, die glaube ich anders ist, und das ist Twitch. Ich habe für mich, für dieses Jahr mir fest vorgenommen, Livestream irgendwie mal so anzugehen, gar nicht so weit weg von dem, was wir vorhin besprochen haben, weil da kommen ja Leute vorbei, mhm, bei meinem Store, bei mir zu Hause, was auch immer, und können das erleben, aber das sind ja nur wenige, weil die Distanz nach Kalifornien, ein Flug, eine Reise, was auch immer. Vielleicht kriegen wir diese Erlebbarkeit dieses Berufsjugendzentrums oder was auch immer man dazu sagt, zu dem Paris Clubhouse, vielleicht kriegen wir die transportiert ins Internet. Und das haben wir uns zumindest vorgenommen. Das werden wir jetzt auch in 2 Wochen intensiv starten. Mhm. Und ich habe ganz viele Kameras mir gekauft und kann ganz viele komische Kamerasachen machen. Wenn der Inhalt dann auch noch da dazukommt, dann könnte das was sein, woran ich vielleicht Spaß habe. Das ist was Neues. Das habe ich davor noch nicht gemacht, ja.
Ich finde, ich muss dazu sagen, das weißt du auch, du bist ein krasses Vorbild für mich. Man merkt bei allem, was du machst, und deswegen fand ich die Frage von Catalina so interessant, diese Leidenschaft, die schwingt einfach immer mit, ob das Fotografie ist, ob das Sachen sind wie die Partner, die du betreust. Und lange Zeit war das auch wirklich die Fotografie, die mich irgendwie auch so, also da bin ich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden. Ich habe mich gefragt, welche Rolle spielt eigentlich noch Fotografie in deinem Leben? Weil du hast letztes Jahr eine super tolle Serie gemacht, Gala Ripke. Spielt das noch eine Rolle? Willst du da irgendwas nochmal machen?
Ja, also nicht als Auftragsfotografie, weil ich da, zumindest fragt mich auch niemand mehr. Also da gibt es jetzt nicht so richtig, außer irgendjemand ruft vielleicht irgendwann mal an, der rote Klamotten anhat. Aber ansonsten gibt es ja jetzt niemanden mehr, der wirklich noch will, dass das irgendjemand, also ich bin kein Fotograf mehr, und wenn man das auch nicht mehr lebt, dann ruft einen wirklich niemand mehr an. Also,
das glaube ich ja nicht. Ich habe dich ja noch letztens angerufen und gefragt.
Ja, stimmt. Ja. Da war so ein Stern irgendwie involviert, und das klappt nicht.
Aber du bist nicht rangegangen, Paul, weil Olli dich vorher nicht angerufen hat, als er in Kalifornien war. So,
nö, ich bin dran.
Jetzt haben wir es aufgelöst.
Ich gehe immer dran. Ja, ich bin immer erreichbar. Nein, also die Wahrheit ist so richtig, rein servicemäßig würde mich das jetzt gerade auch nicht so richtig reizen, dass ich jetzt so richtig einfach nur Fotos mache. Ich habe für mich, also Gala Ripke hat total Spaß gemacht. Da war das ja ein Vehikel zwischen beiden Welten. Ja. Also das Thema war die Fotografie, aber ich war nicht so sehr Fotograf da, sondern ich war ein bisschen eher, weiß nicht, Moderator, verbindendes Element. Mhm. Ich war derjenige, der gelernt hat von den jeweiligen FotografInnen, und das hat mir großen Spaß gemacht. Ob es da eine Staffel 2 gibt, liegt gerade bei der ARD, das müssen die entscheiden. Also das war durchaus erfolgreich. Die Zahlen sind alle super. Mhm. Da kommt dann halt irgendwann so eine, die Wahrheit ist, da kommt dann halt irgendwann ein Satz, der war, warte, ich muss mich konzentrieren. Wir empfehlen nicht, keine weitere Staffel von Gala Ripke zu machen.
Okay. Und
da muss ich dann so 5-mal fragen, was heißt denn das? Also, ihr empfehlt es? Nee, ja. Sie wollen dann schon ein bisschen inhaltlich was verändern, und ich glaube, der Prozess ist jetzt auch noch nicht abgeschlossen, aber ich habe so ein Bauchgefühl, dass natürlich, wenn man jetzt so rein medial dran geht und einfach sagt, man will was Erfolgreicheres machen, dann wäre die menschliche Geschichte immer die bessere und die allgemeinere, die nicht so ganz breit erreichbare. Ich muss aber sagen, dass das genau der Grund war, warum ich das überhaupt gemacht habe. Das waren zwei riesengroße Argumente. Erstens ARD-Kultur, also so stumpf wie es ist, das ist ein Absender, der öffentlich-rechtlich dafür da ist, um zweitens Fotografie zu featuren und hervorzuheben und nicht Paul Ripke hervorzuheben und nicht, und also klopft schon der ein oder andere größere Unterhaltungsprivatsender mal an und sagt, wollen wir nicht mal ein Format da und da machen? Das will ich zum Beispiel nicht, weil ich im Fernsehen nicht so besonders gute Erfahrungen gemacht habe, weil ich da nicht funktioniere, mir das hinten raus nicht so viel Spaß gemacht hat und ich auch gar nicht so sehr breite Masse sein, also so, ich will gar nicht Sachen machen für alle, sondern ich will eher Sachen machen für eine kleine Gruppe, für eine Nische und dementsprechend waren mir diese grundlegenden Argumente, dass es um Fotografie geht und nicht um mich und dass es um ein bisschen was Kulturförderndes, das ist ein großes Wort, ich weiß, dass ich das jetzt sage, ist auch ein bisschen schwachsinnig, aber trotzdem, das war mir wichtig. Ob daraus jetzt zum Beispiel entsteht, ja, dann gibt es keine Staffel 2 von Gala Ripke, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, hey, lass uns Gala Ripke Staffel 2 machen, ein Kamerateam verfolgt mich, wie ich der Teamfotograf der Nationalmannschaft bei der EM im eigenen Land werde. Ich glaube, das würden die machen. Das ist aber so weit weg von allem, was ich machen will, dass ich da deutlich gesagt habe, also das ist gar nicht, also dann können wir auch auf dem Mars fliegen mit Elon Musk und den mal fragen, ob wir da eine kleine Reportage fotografieren können und wir mit einem Kamerateam damit. Also einfach unrealistisch.
So, ich habe kürzlich den Podcast gehört, den Thilo Mischke mit dir gemacht hat. Ich fand das mega witzig, was er gesagt hat. Er hat gesagt, du warst mal einer der bekanntesten Fotografen Deutschlands und heute bist du ein erfolgreicher, multitalentierter Halodri. Ich finde den ja eh klasse. Wir haben uns dann gefragt, Katharina und ich, als was willst du in Erinnerung bleiben oder was willst du sein?
Ich glaube, am schönsten fände ich, wenn Leute irgendwie, und also das Schöne ist, es passiert ja inzwischen schon manchmal, dass Leute hier vorbeikommen und mir dann schon auch erzählen, dass ich ein bisschen was mit ein, zwei Veränderungen in ihrem Leben zu tun gehabt habe und dass sie ein bisschen mutiger, vielleicht sogar ein bisschen egozentrischer sich für sich entschieden haben und gesagt haben, das ist jetzt wichtig für mich und sie im Nachhinein der Meinung sind, das war eine bessere Entscheidung für sich, für ihre Familie, für ihr psychisches Wohl, für was auch immer. Und mir ist völlig klar, dass das 0,01% dann sind, mein Zutun davon. Aber das ist das, wo ich durchaus stolz dann drauf bin, wenn das wirklich so war teilweise, weil ich schon, und das ist nach wie vor eins meiner großen Probleme auch übrigens im Zusammenleben mit mir. Das ist ja wirklich, also ich nehme wirklich nichts von dem, was ich tue, besonders wichtig und glaube, dass jeder da draußen exakt die gleichen, also natürlich nicht, wenn, also aber jemand, der in einer ähnlichen privilegierten Situation wie ich aufgewachsen bin in Deutschland mit einem Abitur, gegebenenfalls, ja, so wie ich jetzt eben so eine Durchschnittskartoffel bin, jeder kann das erreichen, was ich erreicht habe. Und das merke ich langsam, dass es vielleicht auch, also natürlich stimmt es nicht, weil der Faktor Glück riesengroß da drin ist und Zufall und der ist eben nicht erreichbar. Aber trotzdem muss ich sagen, dass jedes Foto, was ich gemacht habe, hättest du auch machen können, Olli und Katharina, du auch. Also jeder hätte das machen können. Ich habe nichts Besonderes gemacht.
Das glaube ich nicht, weil ich habe dich ja auch schon witzigerweise auch hier auf der South Bay erleben dürfen. Du hast ein Talent.
Zetsche.
Bei Dieter Zetsche, das war sehr, sehr cool damals. Aber du hast es geschafft, an Leute ranzukommen, immer ganz nah und so ein Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, das kann nicht jeder. Und du hast dich da halt reingeschwafelt in diese Nationalmannschaft. Und das darfst du, das hast du schon super oft gesagt, weil die Leute auf dem Platz, die haben das Foto erfolgreich gemacht. Aber erstmal da die Leute zu überzeugen, dass diese Fotos notwendig sind, ich glaube, das hast du geschafft und das schafft auch nicht jeder. Witzigerweise, wir hatten letzte Woche mit Martin Schöller gesprochen, Fotograf, auch sehr bekannter Porträtfotograf, der gesagt hat, er kann halt super cool Smalltalk machen, aber persönlich in Smalltalk, kurz immer während der Aufnahme, er redet halt mit den Leuten und er macht sie locker und er kommt halt so, deswegen kann er diese Porträtfotografie machen. Und ich glaube, da gibt's halt nicht viele Personen, die beides können, Fotos und halt diese Nähe aufbauen.
Ja, aber also Martin Schöller ist ein begnadeter Künstler, ne? Also so, der ist ein ernstzunehmender, echter Künstler, der Fotografie geprägt hat wie vielleicht maximal 10 weitere weltweit. Ein Martin Schöller Foto erkennst du innerhalb von 3 Sekunden. Mhm. Das war bei mir nie so. Und also da muss man schon sagen, das ist dann, da kommen ja 2 Sachen zusammen. Bei mir ist ja gegebenenfalls nur das erste und dann fehlt mir natürlich schon auch die Tiefe. Und natürlich erwische ich mich manchmal, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, naja, was wäre denn, wenn ich in der Fotografie geblieben wäre, wenn ich weiter fotografiert hätte, so. Die Wahrheit ist aber, dass das schon immer in die Richtung wegging. Meine ganze Formel-1-Zeit war ich ja schon nicht mehr nur der Fotograf. Ich habe den Instagram-Account gemacht, ich habe den Snapchat-Account, also weißt du, so mit den Twitter-Leuten mir Geschichten ausgedacht. Das war ja nicht mehr ein Service-Fotograf, der unauffällig hinten dran versucht, was auch immer, sondern auch da hat sich ja die Aufgabe von mir total verändert. Und dementsprechend ist, glaube ich, das auch nach wie vor das Einzige, was ich, glaub mir, ich weiß nach wie vor nicht, was ich nächstes Jahr mache. Ich weiß auch nach wie vor nicht, wie lange ich das alles noch so machen will. Es gab schon irgendwann einen Moment, so vor 6, 7, 8 Jahren eigentlich, es gab 2 Momente eigentlich. Es gab einen Moment, wo ich irgendwann mal gesagt habe, das mit dem Instagram mache ich jetzt halbwegs ernst und kümmere mich richtig drum und nehme es ernst. Und das zweite war, als ich einen 2-Jahres-Vertrag mit Louis und dem Mercedes-Team unterschrieben habe und ich gesagt habe, und jetzt muss ich ganz viel für alles außerhalb Formel 1 kommunizieren, weil ich nicht da drin versauern will. Also ich will nach 4, 5 Jahren Formel 1 nicht nur die Formel 1 haben, sondern ich kommuniziere jetzt nur noch auf allem außer Formel 1 und habe jedes Rennen nochmal 2 Tage rangehangen, habe Geschichten versucht entstehen zu lassen, habe ein Daily-Format auf Instagram gemacht. Aber diese 2 Sachen, diese 2 Schritte waren immer verbunden mit einer vielleicht größenwahnsinnigen, aber klaren Zielformulierung auch von mir, dass ich gesagt habe, und dabei will ich 1 Million Follower haben, irgendwann mal. Und das ist jetzt passiert. Das ist schneller passiert, weil wir irgendeinen komischen Nacktkalender gemacht haben und irgendeinen dummen Gag gemacht haben, als es eigentlich passieren sollte. Also so die Hochrechnung ist, du fängst ja dann schon irgendwann an. Irgendwann war ich bei 930.000 und wusste, okay, ungefähr im April 2024, ich steige stetig seit 7 Jahren exakt gleich, mehr oder weniger. Es gibt ein paar Bumps, wenn irgendwas Verrücktes passiert. Da gibt es dann mal 10.000, 20.000 mehr, aber eben alles andere ist total berechenbar. Und ich habe mich ehrlich, also lang damit auch ein bisschen befasst, so ob ich das dann lösche. Ob ich dann einfach sage, gut, Haken hinten dran, next. So wie ich ehrlicherweise für mich die Fußballfotografie bin dahin gekommen, wo ich wirklich nur in den kühnsten Träumen hinkommen konnte, einen deutschen Fußball-WM-Titel festzuhalten, im Auftrag der Mannschaft. Und danach war völlig klar, da kann nie wieder irgendwas Sinnvolles raus. Also da gibt es keinen weiteren Schritt. Ich muss da jetzt den Nico Rosberg machen und am Höhepunkt ich muss da weg. So, weil jetzt das noch das noch mitnehmen, das wäre katastrophal gewesen. Super gut gewesen, da wegzugehen. Gleich habe ich auch in der Formel 1 gemacht, da bin ich ja auch immerhin weg und habe den Vertrag gekündigt, den ich da dann hatte, von dem ich vorhin gesprochen habe, nach einem Jahr, weil ich es nicht mehr so richtig gefühlt habe, dass diese, dass diese vergangenheitsorientierte, also ich habe jetzt so ein bisschen für mich einen anderen Frieden gefunden, dass ich für dieses Jahr dieses Instagram-Ding nochmal ganz ernst nehmen will und dass ich auch die Vermarktung, die ich mir schon so ein bisschen ausgedacht habe, in dem Moment, als ich weg bin von der Formel 1, in dem Moment, wo ich auch rausgegangen bin von wirklich, ich bin jetzt servicemäßiger Fotograf, Content Creator, was auch immer man da ist, und gehe jetzt hin zur Eigenvermarktung von Paul, da bin ich noch nicht angekommen. Also da bin ich lange nicht, wo ich eigentlich final hin will. Ich glaube, da ist nochmal ja, mehr möglich. Da finde ich, keine Ahnung, Ryan Reynolds, da finde ich Gwyneth Paltrow, da finde ich, also da gibt es sehr, sehr viele krasse Idole, die ich natürlich nie erreichen werde, aber wo ich das Gefühl habe, dass die viel, viel krasseren, geileren Shit machen, als was ich jetzt im Moment mache, und das habe ich mir zumindest für dieses Jahr vorgenommen, das nochmal besser hinzukriegen, mehr Mühe.
Ich finde es voll spannend, weil es hört sich so an, als ob du irgendwie immer so auch ja so eine Mischung aus neugierig und irgendwie hungry im Sinne von, ich möchte noch mehr machen, weißt du? Also noch den nächsten Schritt gehen, irgendwie nach vorne gucken. Das klingt super, super spannend. Du beschäftigst dich ja ganz viel mit Erfolg und Erfolgsgeheimnissen, auch in deinem Podcast, Alle Wege führen nach Rom. Und wenn du auf dich selbst blickst, was würdest du sagen, ist dein Erfolgsgeheimnis? Und, weil du ihn gerade schon angesprochen hast, den Kalender, wie schaffst du es so, zum Beispiel irgendwie über Nacht mehrere tausend Kalender von irgendwie Valtteri Bottas nacktem Hintern zu verkaufen?
Ja, zwei unterschiedliche Fragen. Also das erste ist, glaube ich, dass ich sehr auf mein Bauchgefühl höre und wirklich vor allem auf mein Bauchgefühl höre, wenn es um zeitliche Komponenten gibt. Es gibt ganz klar ganz viel Zeit in meinem Leben, in dem ich überhaupt gar nicht hungrig bin. Da bin ich ein fauler Sack, der überhaupt gar nichts macht und 3 Tage lang Fernsehen guckt und sich eine Pizza nach der anderen bestellt und gar nichts hinbekommt. Das lasse ich auch zu dann. Da ist dann, da versuche ich nicht noch, oh, ich muss aber eine Paris-Kollektion jetzt fertig machen, sondern inzwischen sage ich dann da, ich fühle es gerade nicht, ich melde mich, wenn ich es fühle. Und das ist scheiße für mein Team teilweise. Inzwischen wissen die das aber, dass ich halt Momente habe, in denen ich es fühle, und dann gehe ich aber auch Vollgas rein. Also dann ist es auch all in dem Moment. Und das ist, glaube ich, zumindest in meinem Leben bin ich da sehr gut mit gefahren, dass diese, ich will es gar nicht halbherzig nennen, aber diese, es ist halt dann doch irgendwas Kreatives, Bescheuertes, Storytelling, was auch immer ich da tue, das funktioniert nur richtig, nur authentisch oder gar nicht. Und was nicht funktioniert, und das in unserem beruflichen Umfeld sehen wir ja 1 Million jeden Tag, sind irgendwelche Agenturen mit anderen Agenturen daran, Geschichten zu erzählen, die nicht mehr echt sind. Und jeder, der diese Geschichten empfängt, ob die visuell sind, ob die Audio sind, ob die was auch immer, die niemand glaubt es mehr. Weil zu viele Leute mitreden, weil denen nicht klar wird, wenn da 7 Leute eine Geschichte, noch dazu vielleicht zur falschen Zeit, also weißt du, da sind mindestens 4 dabei, die das halt jetzt fertig machen müssen und abgeben müssen, und das ist mir schon klar. Aber das leidet vor, eine Sache leidet da total drunter, und das ist die Echtheit, die Authentizität, dieses große Wort, von denen alle immer bla bla bla. Und das ist was ich für mich wirklich nach wie vor ja lebe, dass ich, keine Ahnung, ich habe sehr große Angebote von Microsoft, von Wilkinson, von, also die Sachen, zu denen ich Nein gesagt habe in diesem Jahr, da würden sich manche Leute denken, bist du bescheuert oder was? Aber ich habe noch nie ein Microsoft-Produkt benutzt. Warum sollte ich? Ich habe immer iPhones benutzt. Ich habe das ja auch schon mal. Ich habe schon mal eine Huawei-Kooperation gemacht vor 6, 7, 8 Jahren. Eine der ersten Kooperationen in meinem Leben, weil die damals mit Leica sich zusammengetan haben, der Kamera meiner Wahl.
Stimmt, die hatten die Linse.
Und genau, und ich dachte, irgendwie kriegen wir es dahin. Nein, das funktioniert so nicht, weil natürlich würde ich nicht freiwillig ein Huawei-Produkt benutzen, weil es einfach echt ein beschissenes Telefon ist. So, dementsprechend.
Jetzt bist du nicht mehr angefragt von denen auf jeden Fall.
Werde ich eh schon die ganze Zeit nicht mehr, das ist schon okay. Also für mich, klar, für andere Leute ein sehr gutes Telefon. Mhm. Und das habe ich halt wirklich, und das, was natürlich, das erzählt ja jeder Influencer, ich mache nur Werbung für Sachen, die ich wirklich geil finde. Ey, wenn ich jetzt auf meine Partner gucke, muss ich schon sagen, dass ich jedes einzelne Produkt wirklich krass benutze und wirklich dahinter stehe, das auch zu bewerben. Und daraus entsteht natürlich auch, dass es unterschiedliche Interessen gibt und ich da dem Bauch dann folge, um zum Anfang der Frage zurückzukommen, da versuche ich einfach auf den Bauch zu hören und einfach irgendwie auch mal die Kurzfristigkeit, die Freiheit hochzuhalten. Heute im Moment telefonieren wir aus Palm Springs, weil ich vorgestern irgendwie gesagt habe, ich fahre mit meiner Frau hierher und schaue mir ein bisschen Tennis an und wir nehmen uns mal einen Tag frei. Dass sowas möglich ist, ist für mich die Definition von Erfolg bei mir, dass ich einen Donnerstag frei nehmen kann, ohne dass es groß krasse Effekte hat auf meine Arbeit, das finde ich total geil. Und das liegt daran, daraus zehre ich Energie und daraus werde ich dann schon auch wieder hungrig auf andere Sachen, kombiniert vor allem auch mit der Tatsache, dass man weggehen muss, also dass man eben Nein sagt zu Sachen, die man nicht zu 100% fühlt. Das führt automatisch dazu, dass auch ja, Kapazitäten frei werden, überhaupt erst möglich wird, dass man irgendwas richtig fühlt. Nun zu den Kalendern.
Die Frage hat mir übrigens Olli reingeschrieben. Aber ich habe sie einfach.
Ja, ich fand das einfach irre. Ich meine, Valtteri Bottas ist mega bekannt, aber dass dieses Ding über Nacht 13.000 Kalender, dass du da 13.000 Kalender verkauft hast, das hätte ich nicht gedacht.
Also erstens sind es 30.000 und nicht 13.000. Und zweitens, die Geschichte ist gut. Also die Geschichte ist vor allem deswegen gut, weil sie echt ist. Und genau das, also so stumpf wie es ist, ne? Also die Geschichte kann ich jetzt schnell erzählen. Wir waren in Aspen, weil ich ihm da ein bisschen geholfen habe mit ein, zwei Sachen. Ich ist ein wirklicher Freund von mir weiterhin. Mhm. Ne? Wir reden über viele Sachen. Ich habe mit dem gemeinsam, sagen wir mal, ein anderes Image von ihm auch ein bisschen entwickelt, was näher daran ist, was er wirklich ist. Nämlich, also der Malle zum Beispiel, das kommt aus unserer gemeinsamen Feder. Die ganze Fahrradfahrerei ist was er leidenschaftlich macht, das nach vorne zu stellen, zu zeigen, wer er wirklich ist, ist was wir gemeinsam angegangen sind. Und das haben wir da auch getan und dann macht er einen Gin und dann haben wir irgendwann gesagt, wir müssen ein Foto in irgendeinem Bach machen, weil Gin so ums Wasser herum und dann haben wir vielleicht auch schon 7 von den Gins versucht auf dem Weg dorthin und waren vielleicht ein ganz klein bisschen angedudelt und haben halt Nacktfotos von uns. Also erst habe ich mich ausgezogen, bin in diesen Eisbach rein, da schließt sich der Kreis als Eisbadender. Und dann hat er sich totgelacht darüber und hat gesagt, guck mal, ein Bär. Und er hat es halt fotografiert. Dann habe ich gesagt, jetzt musst du auch. Und dann habe ich das auch fotografiert. Dann haben wir vielleicht noch mal mehr Gin getrunken und haben in so einer wirklichen, ja, ein bisschen euphorischen Laune heraus gesagt, hey, lass uns das jetzt posten. Und da ist es dann schon so, dass ich ja dann auch die Verantwortung übernehme und sage, also da waren wir auch straight nicht als Collab-Post, weißt du, also nicht mit mir zusammen was auch immer, sondern das muss so spitz wie möglich sein, wie es nur irgendwie sein kann. Also nämlich einfach nur, das Foto selbst muss die Geschichte sein und nicht noch, ach, die und irgendwas versuchen, sondern lass das Ergebnis reden. Weil es macht ja was mit einem, wenn man einen nackten Formel-1-Fahrer im Eisbach auf einmal sieht, was ja auch, also es ist nicht das erste Mal, dass ich mein ikonisches Foto finde ich, von mir selbst ist, und das ist auch was mich immer wieder wiederholt, ich glaube, das beste Foto, wenn du 100 Leute fragst von Paul Ripke, bin ich nackt auf einem aufblasbaren Hund in einem Pool auf Ibiza. Das hat meine Frau gemacht, das Foto. Ne? Das habe ich noch nicht mal gemacht. Also so mit großem Abstand das meist gelikedeste und das und das gibt's, dass diese nackt Fotos gibt's ja auch von Materia, von Joko. Von Joko gibt's auch in so einem Bach übrigens.
Ja.
Und dann, das heißt, das war auch nicht das erste Mal, ich wusste, was für eine Art von Humor das auch so ein bisschen tickt. Und dann haben wir da auch recht schnell dann Poster davon gemacht und haben das gespendet. Und da muss man ehrlich sagen, da war es natürlich schon so, dass ich reichlich verkatert an einem Flughafen in Denver stehe und irgendwie dieses, ja komm, dann machen wir bei Rip Kitchen das Poster rein für 5 € und wir spenden 5 €. Mein Steuerberater hat mir den Arsch aufgerissen danach und hat gesagt, sag mal, ist dir klar, dass du, wenn du 5 € dafür kriegst, also A, habe ich Verpackung, Versand, 30.000 € draufgezahlt, B, konnte ich das überhaupt nicht als Spende ansetzen, weil ich gar nicht genug Umsatz oder Gewinn gemacht habe, dass ich eine 80.000 € Spende machen kann und so weiter. Also das ist einfach nur verpufft gegangen. Trotzdem habe ich es aber gemacht und habe gesagt, naja, das ist jetzt mein Problem, weißt du? Und gleichzeitig hatte ich großen Spaß daran. Ich fand es richtig lustig, dass Leute gab, die dieses Poster bei sich in der WG-Küche vielleicht hängen haben. Und diese ganze Sache haben wir dann überlegt, naja, wenn man das jetzt weitermacht, dann sollten wir eigentlich einen ganzen Kalender daraus machen. Und das liegt so rum und dann war er so, ja gut, ich bin in Aspen wieder. Dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich vorbei. Und fairerweise ist es halt auch wirklich so, dass seine Freundin Tiffany hat so eine kreative Ader, die ist professionelle Rennradfahrerin, aber die designt total viel. Er hat einen sehr guten Humor und ich kann halt ein paar Fotos machen. Dann habe ich irgendeine Filmkamera, damit das so ein bisschen 80er-Jahre-Porn-mäßig aussieht. Er mit seinem Schnurrbart und dem Mallet sah eh so aus. Und dann haben wir an 2 Tagen einfach, also das war schon richtig trottelig. Also so, das war so, geil wäre, wenn du nackt auf einem Pferd reitest. Und dann haben wir Lance Armstrong angerufen, der in Aspen gerade war da und haben gesagt, kannst du uns bitte ein Pferd besorgen, wo es so ein bisschen wie so ein Cowboy aussieht. Der Typ, Lance Armstrong hat gesagt, sag mal, was, lass mich in Ruhe. Also der war völlig fassungslos und hat uns natürlich kein Pferd besorgt, sondern wir sind in irgendeinem Store und haben uns so ein Steckenpferd, weil in Finnland man ist doch so, ist Hobbyhorsing ein Riesenthema. Hobbyhorsing, das ist wirklich, das ist eine Sportart, wo Leute auf dem Steckenpferd über so, also völlig bescheuert. Und das war dann natürlich ein guter Gag, dass der Finne dann halt da drauf das macht. Und das ist so, so dumm. Und daraus haben wir dann einen Kalender. Ich habe das dann erstmal fotografiert, dann habe ich es liegen lassen, 2 Monate, gar nichts gemacht. Dann habe ich schnell designt mit dem, und das musste ja auch ein bisschen trottelig aussehen alles. Also da waren dann natürlich, wir können ja schon auch was richtig designen. Und da habe ich aber dann alles gelöscht und habe dann gesagt, nee, das muss so sein, wie wenn du jetzt beim Magic Music Maker so denkst, also auf irgendeiner Webseite den Kalender für Tante Erna machst. So muss es aussehen, weißt du? Mhm. Das muss ja auch im Produkt ein bisschen trottelig sein. Und nachdem es dann trottelig aussah im Produkt, war klar, okay, wir brauchen ein physisches Element, wo wir Medien erstellen, die das transportieren und auch mit einem Augenzwinker machen. Und dann habe ich mir halt irgend so eine bescheuerte Galerie ausgedacht, wo wir in Vegas, da war es Wochenende, war das Rennen in Vegas, das heißt, Valtteri ist da, ist bei mir in der Nähe, ich fahre da 4 Stunden hin, wir können es irgendwie produzieren, haben wir für $350 irgendeine komische im Arts District von Las Vegas irgendeine Eventfläche gemietet an einem Dienstagabend, haben dann einen Post dazu gemacht und haben 40 Fans oder so haben wir eingeladen, haben sich auch ehrlicherweise nur 42 gemeldet, weil es auch so ein bisschen weird war. Also es war so, was soll da jetzt sein? Hä?
Amis haben ja auch ein Problem mit Nacktheit so ein bisschen, ne? Also ja, war ja, schon ja, auch gewagt.
Ja, total. Und dann standen wir da und dann haben wir bei Target uns einen Rollkragenpullover und einen Anzug jeweils gekauft, den er auch behalten hat. Er fand den übrigens ziemlich geil. Der hat $79 gekostet. Aber also wirklich so alles auch so richtig, so als ob wir es nicht geschafft haben, mehr Leute da hinzubringen. Und als ob wir das halt ernst meinen mit diesem künstlerischen Anspruch. Dann haben wir die ironischsten, bescheuertsten Reden geschrieben. Also weißt du, da gibt es noch viel, viel mehr Videos, weil ich leicht ein bisschen doll ins Detail gegangen bin in dieser ganzen Geschichte und so wirklich, also so über also kunsthistorische Vorträge zu jedem Foto gehalten habe. Und dann haben wir das gefilmt und haben es halt in 4 Quartalen rausgebracht. Und das war Talk of the Town am Vegas-Wochenende, ne? Also so jeder, also und da waren so ein paar Sachen, also wir waren halt auch verfügbar, das heißt ab Donnerstag gab es das Produkt, ab Freitag war das schon, zumindest in Deutschland, dann bei den Leuten zu Hause. Das heißt, es gab auch schon Fotos davon, dass das echt ist. Und das war nicht so ein das ist ein Gag, gibt's das überhaupt? Sondern alle haben gemerkt, oh krass, das gibt's wirklich. Und wir haben erstmal 10.000 bestellt und dann habe ich schnell nochmal 10.000 und nochmal 10.000. Das hat mich sehr an One Night in Rio damals erinnert, wo ich ja auch, da bin ich der Verleger von diesem Buch und musste selbst irgendwie dafür sorgen, wie viel können wir noch verkaufen, wie viel bestellen wir da drumherum. Und das war da auch so. Und am Ende ist da ein Riesenerfolg draus geworden, weil wir 150.000 Euro an Movember spenden konnten, Dollar, Entschuldigung. Und dort wirklich was Gutes getan haben, was, glaube ich, in Summe sonst nicht da war. Noch dazu, dass, und soweit würde ich mich rauslehnen, der wird ja entweder 12. oder 17. im Moment auf der sportlichen Ebene. Das heißt, das ist schon gut, dass überhaupt irgendjemand über ihn redet, finde ich jetzt mal so. Und der war Talk of the Town da. Und das hat zu seinen Markenwerten persönlich sich nicht so, also lustig, es ist einfach saulustig, dass er sowas zulässt. Ich finde, er ist so viel sympathischer und näher an dem, wie ich ihn kennengelernt habe und lieben gelernt habe, als vor 6 Jahren, als er da im Formel-1-Team bei Mercedes war, der ein bisschen glatt, sagen wir es mal so. Und deswegen war das ein totaler Erfolg und ich finde das nach wie vor auch ein geiles Produkt. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt dieses Jahr machen sollen. Also so noch wissen wir, aber haben wir auch noch nicht drüber geredet. Gucken wir mal.
Jetzt sind wir schon in der Overtime. Frage an dich, Paul. Hast du noch 5 Minuten für wirklich?
Ja.
Ja? Okay.
Boarding ist in 37 Minuten und ich brauche 11 Minuten zum Flughafen. Schaffen wir schon.
Okay, wir machen es wirklich ganz schnell. Ich weiß, jetzt große Frage als nächstes, aber trotzdem, weil ich frage mich, bei dir läuft so viel glatt und so viel cool. Gibt es etwas, was in der letzten Zeit mal überhaupt nicht funktioniert hat?
Total viel. Also ich vergesse das aber immer relativ schnell. Keine Ahnung, bei Paris ist es schon so, dass es immer mal wieder, wir haben sehr schwere Hoodies im Juli in der Hitzewelle des Jahrtausends in Deutschland rausgebracht und haben, glaube ich, 8 Hoodies von 7.000 verkauft oder sowas und mussten es re-releasen. Jetzt ist es für mich katastrophal, weil ich kommunikativ abhängig bin. Also so, ich verkaufe kaum irgendwas, wenn ich nicht darüber rede, wenn es nicht eine Geschichte dazu gibt.
Ja.
Es gibt bei Rip Kitchen, bei dem Kochprojekt, gibt es auch 1, 2, da kamen wir mit Summer raus, was viel zu spät da rauskam. Das heißt, das releasen wir jetzt wieder neu. Also vor allem timingmäßig ist ganz viel schiefgegangen. Es gibt sehr viele Partnerschaften, die nicht mehr Partnerschaften sind, wo man auch sagen muss, das hat schon auch einen Grund, warum man da nicht mehr Partner ist, sagen wir es mal so. Das ist ja auch nicht, also das wird ja dann nicht eingestellt wegen zu viel Erfolg, sondern da war es auch 3-4 Mal so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich für das Geld, was ich bekommen habe, gerechtfertigt der Brand den Menschen so helfen konnte und wir das deswegen nicht weitergemacht haben. Und also es geht ganz, 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 ganz viel schief, vor allem auf einer, es kommt so ein amerikanischer Satz, aber so, wenn man das wirklich, wenn man das Potenzial sieht, dann, und man ja manchmal spürt, wie viel möglich wäre, dann finde ich, ist es ganz oft so, dass wir eben nicht mal bei der Hälfte des Möglichen landen mit dem, was ich so tue.
Mhm.
Das betrifft meinen Podcast, das betrifft meinen Newsletter manchmal. Ich habe mir einfach ganz, ganz oft nicht genug Mühe gegeben, finde ich. Und das merke ich dann, dass das Produkt manchmal nicht so gut ist, wie ich es gerne hätte. Und es ist keinesfalls so, dass einfach alles klappt. Es ist im Moment halt so, dass ich nach wie vor irgendwie keine Ahnung, ich habe jetzt 1 Stunde mit euch geredet und irgendwie ist ja im Moment alles sehr gut. Und das war es ja auch das letzte Mal und das vorletzte Mal. Und ich frage mich schon manchmal, irgendwann wird es ja schief gehen. Also hat schon zwischendrin einen Shitstorm, wo ich mal 1 Woche lang dachte, okay, das war es jetzt mit der Person Marke Paul Ripke.
Mhm.
Hat sich herausgestellt, dass das zum Glück nicht so war, weil ich nicht den Fehler gemacht habe, sondern, also ich habe schon auch einen Fehler gemacht, dass das so passiert ist damals, aber es war trotzdem jemand anders, der gehandelt hat. Und aber ob das irgendwann passiert, weil in der Vergangenheit, zumindest in Deutschland, es ja bestimmt 4, 5, 6 Beispiele gibt, wo überproportional Menschen gecancelt und gekillt worden sind zu dem, was eigentlich der Inhalt des Ganzen war, finde ich zumindest. Dann wäre ich dumm, wenn ich nicht davon ausgehen würde, dass es vielleicht mir auch irgendwann mal passiert und dann die Reise vorbei ist mit lustigen Sachen, weil das ist ja das Einzige, was gerade, warum macht Porsche was mit mir, warum macht Rügenwalder Mühle was mit mir, warum machen diese ganzen Brands, Adidas, keine Ahnung, weil ja im Moment so ein paar Sachen bei mir positiv, Achiever, die sind jetzt gerade gefragt, ne? Die werden in 5, 6 Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr gefragt werden. Sein. Und dann mache ich halt was anderes und guck mal, was passiert. Aber im Moment ist alles noch gut, aber es ist keinesfalls so, dass alles perfekt klappt.
Gibt es was, worauf du dich gerade besonders freust? Und du musst ganz kurz antworten, weil danach habe ich noch eine allerletzte Frage.
Ich freue mich auf die nächsten 24 Stunden. Ich fliege jetzt nach New York und gehe einen Freund besuchen und habe keinen Job dort, habe keinen. Ich wäre auch bei dir, Olli, bei der South By, dem am schwierigsten auszusprechenden Event, den es für uns Deutsche zumindest gibt. Das ist aber abgesagt worden und deswegen hatte ich ein Wochenende frei und habe das genutzt, um einen Freund zu besuchen und habe gar nichts vor dort, sondern habe bewusst mich nur, ich penne bei dem, ich bin 48 Stunden da und ich mache nichts außer mit ihm was. Und da freue ich mich jetzt gerade total drauf und ich freue mich auf dieses Twitch-Ding, was ich vorhin erzählt habe. Ich glaube, da habe ich schon viel Energie reingesteckt und ich merke so, dass ich auch so ein bisschen Angst habe, ob das funktioniert. Und das ist ein sehr guter Gradmesser. Also jetzt haben wir über Bottas geredet, was wahrscheinlich das Erfolgreichste mit war, was ich letztes Jahr gemacht habe. Als ich das gelauncht habe, dachte ich wirklich, 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 oh, wenn das jetzt nicht klappt, ne? Wenn das jetzt nur 1300 Kalender verkauft und ich habe 10.000 bestellt und irgendwie, es gibt einen riesen Aufstand, weil irgendjemand sagt, ist er jetzt komplett bescheuert und er fliegt raus aus seinem Formel-1-Sitz. Das ist ja riesen, also dann fange ich schon an, in so eine Spirale auch zu gehen und mir zu denken, und dann bin ich schuld. Weil ich das lustig fand, habe ich seine Karriere gekillt oder sowas. Das heißt aber immer, dass es was Neues ist und ich habe gelernt, das so ein bisschen zu embracen. Das habe ich mit dem Twitch-Ding auch jetzt gerade, wo ich so denke, vielleicht ist das, was scheiße wird. Und meist, weil es dann wird es ein bisschen pioniermäßig, ein bisschen was Neues, zumindest für mich. Und was Neues ist immer ganz gut. Ist immer besser als die dritte Wiederholung von irgendwas.
Das ist richtig, richtig schön zu hören. So, damit du diesen Flieger gleich bekommst, springen wir zur allerletzten Frage. Und vielleicht kennst du das Spiel schon, aber wir übergeben ganz am Ende unseres Podcasts immer noch einmal das Mikro an unseren Gast. Gibt es noch irgendwas, was du mit uns teilen möchtest, Paul?
Du, ich, keine Ahnung, ich bin ja wirklich die ganze Zeit in so einem, ich bin ja schon seit 3 Jahren in der Zugabe und ich frage mich immer, warum das so lange noch so weitergeht und warum immer noch lustige Sachen passieren. Ich finde es total geil, dass ich mit euch hier über sowas wie Bottas reden kann, dass sowas entstanden ist. Und das ist schon auch ganz schön viel Glück und Zufall, was da reingespielt hat. Und solange das so bleibt, klopfe ich weiter auf Holz und freue mich drüber. Und dann gibt es nur noch einen einzigen Lebenstraum und der ist Olli Nemmerich. Ich muss einmal zu mir mit mir surfen gehen. Das ist das Einzige, was ich noch erreichen will. Dann kann ich sterben.
Und da wären wir bei der Bucketlist.
Genau.
So ist es. So,
alles klar. Los. Vielen Dank und kick deinen Flieger. Was haben wir heute gelernt? Mehr Bauchgefühl haben, mehr Leidenschaft zeigen. Vielen, vielen Dank, lieber Paul.
Gerne.
Vielen Dank für das Gespräch. Du bist jetzt ganz offiziell unser Stammgast und in 1,5 Jahren machen wir das alles nochmal.
Gerne. Und wenn da noch jemand zuhört. Tschüss.
Tschüss.